Moin. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Bevor ich hier noch irgendwas anderes sage, hat mir Dirk, unser genialer Kameramann, gerade noch einen Hinweis gegeben. Ich soll euch nochmal daran erinnern, dass ihr, jeder, der es noch nicht gemacht hat, nochmal euer Handy zückt und es entweder ausschaltet oder auf den Flugmodus stellt. Dirk hat Störungen in seiner Kamera und damit ihr zu Hause das hier genauso gut miterleben könnt, wie ihr hier, schaltet genau, bitte einmal eure Handys aus oder auf dem Flugmodus, dann passt das. Jawohl, was für ein gutes Lied. Ihr als Band, ihr macht es einem echt nicht einfach, nicht mitzusingen. So ein gutes Lied, das letzte, ich liebe es. Ich komme zurück zum Herz der Anbetung. Das Entscheidende, der, worum es im Kern immer wieder geht, ist Jesus. Das ist so gut. Das ist so eine gute Nachricht und das ist genau die Nachricht, in der wir uns gerade in dieser Predigtreihe drehen. Listen, seven, listen, also hör zu, seven, sieben Nachrichten, die Jesus sieben Gemeinden in verschiedenen Situationen zukommen lässt. Ja, und als Untertitel, we are still the church, wir sind immer noch Gemeinde. Egal, wie die Situation im Moment aussieht, egal, was diese Gemeinde jetzt gerade auch in den letzten zwei Jahren für Schwierigkeiten durchgemacht hat, egal, wie im Moment die Situation aussieht mit Corona, was hier gerade ziemlich reinknallt, egal, wie deine Situation zu Hause aussieht, wir sind immer noch Gemeinde. Und Jesus ist das Zentrum der Gemeinde. Und wir sollten uns immer wieder. Und genau darum geht es in dieser Offenbarung, in diesen sieben Sendbriefen, mit denen wir uns im Moment auseinandersetzen. Wir sollten uns immer wieder auf Jesus ausrichten und darauf achten, dass er der Mittelpunkt ist, dass er unser Fokus ist. Und Simon hat damit letzten Sonntag schon angefangen mit dem Track 1, Love. Und er hat wieder aufgezeigt, okay, hey, die Basis ist Jesus. Und das bedeutet, dass die Basis auch automatisch Liebe ist. Und nicht irgendeine Liebe, sondern die Agape-Liebe. Die Liebe, die sich selber hingibt. Die nichts erwartet, sondern einfach gibt, einfach raussprudelt. Und wir können diese Liebe von Gott, von Jesus empfangen. Und sie weitergeben. Er hatte dieses Beispiel vom Maulwurf, der immer zwischendurch mal wieder hochguckt und immer wieder checkt, ja Moment mal, ist die Basis denn immer noch die Liebe? Und das war so gut, so eine gute Nachricht. Und das ist das Entscheidende, wenn wir uns auf Jesus ausrichten. Das verändert die Kirche, das verändert uns. Und ich bin mir sicher, das verändert dann Oldenburg. So geht's immer weiter. So gut. Und ich möchte heute weitermachen mit Track 2. Wurde schon gesagt, ich habe hier den Titel etwas abgewandelt. Fürchte dich nicht. Und ich möchte mit euch einfach in diese drei Verse springen, um die es heute geht. Und zwar Offenbarung, Kapitel 2, Vers 8 bis 11. Lass uns den einfach einmal durchlesen und dann sehen wir weiter. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Fürchte dich nicht, und da ist es, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Als ich mir in der Vorbereitung diese Verse erstmal angeguckt habe, habe ich erstmal gedacht, jo, okay. Da steht ja einiges drin, auch einiges, was jetzt nicht gerade sehr toll klingt. Und habe so gedacht, okay, wir machen es einfach wie folgt, wir gehen das einfach mal Vers für Vers durch und ja, schauen uns jeden einzelnen Vers an. Und deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mit Vers 8. Da ist er. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wer ist der Erste und Letzte, der tot war und ist lebendig geworden? Ja, sehr, sehr gut, Jesus. Immer die richtige Antwort im Kindergottesdienst. Sowieso immer eine gute Antwort. Ja, und auch hier, Jesus sagt, okay, hey, Johannes hat ja die Offenbarung geschrieben. Jesus hat zu Johannes gesagt, okay, hey, schreibe dieser Gemeinde in Smyrna Folgendes. Und wichtig da drin, schreibe nochmal, dass ich der Autor bin. Ja, also das ist nicht irgendwer, der hier diese Nachricht verfasst. Nein, Jesus sagt es ganz direkt zu der Gemeinde in Smyrna. Und in den anderen Briefen zu den anderen Gemeinden. Und dann sorgt er auch noch dafür, dass es in der Bibel steht, sodass es den Gemeinden heute genauso geschrieben wird. Und ich denke, das ist genau das, was wir hier auch annehmen können. Das heißt, wir können hier sagen, okay, hey, Jesus schreibt unserer Gemeinde heute Folgendes. Und dann geht's weiter in Vers 9. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern die Versammlung des Satans. Okay, der Vers fängt an, ich kenne deine Bedrängnis. Jesus sagt zu der Gemeinde, ich kenne deine Bedrängnis. Und ihr müsst wissen, Bedrängnis bedeutet übersetzt, in diesem Fall jetzt das Original griechische Wort bedeutet Druck durch äußere Umstände oder auch innere Beklemmung, Schwierigkeiten und Not. Und ihr müsst wissen, diese Gemeinde in Smyrna, die hatte Schwierigkeiten durch äußere Umstände. Und zwar wurden sie verfolgt. Sie wurden dafür, dass sie gesagt haben, okay, wir glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Dafür wurden sie verfolgt, sie wurden ins Gefängnis geworfen, sie wurden vertrieben, sie wurden hingerichtet. Also diese Gemeinde hatte Druck durch äußere Umstände, definitiv. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass daraus innere Beklemmung entstand. Ja, wenn mir sowas blühen würde und sowas passieren würde, würde ich mich innerlich nicht gerade sehr cool fühlen. Und ich sage weiter, okay, ich sehe nicht nur das, sondern ich sehe auch deine Armut. Das war nämlich das Nächste, was dazu kam. Diese Gemeinde war am finanziellen Tiefpunkt. Diese Leute hatten finanzielle Schwierigkeiten, vielleicht schon allein deswegen, weil sie verfolgt wurden. Ja, vielleicht konnten sie nicht mehr dort weiterarbeiten, wo sie arbeiten wollten, weil gesagt wurde, Moment mal, wenn ihr Christen seid, dann braucht ihr hier gar nicht erst anfangen. Ja, also diese Gemeinde hatte diese Verfolgung, hatte eine finanzielle Armut. Und jetzt ist die Frage, woher kam denn diese Verfolgung? Auch das lesen wir weiter, denn er sagt, ich sehe deine Bedrängnis und deine Armut und ich sehe die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern die Versammlung des Satans. Und du musst wissen, mit der Versammlung des Satans hat Jesus eine Gruppe angesprochen, die, sehen wir auch hier, von sich sagten, sie seien Juden. Und sie haben gesagt, okay, hey, wir tun das, was Gott gefällt. Das ist das Richtige. Und deswegen verfolgen wir diese Leute, weil das gefällt Gott. Das ist das Richtige, was wir tun. Und Jesus zeigt hier auf, nee, es ist genau das Gegenteil. Die verpassen, diese Gruppe verpasst meinen Willen, sondern sie tun genau das. Sie tun den Willen vom Teufel. Und daraus, also aus dieser Versammlung des Satans, resultierten zum Teil, es waren auch noch ein, zwei andere Gruppen, die auch dafür gesorgt haben, diese Verfolgung, diese Hinrichtung, dieses ins Gefängnis werfen, dieses Vertreiben, was die Gemeinde erleben musste. Das war also die Situation, in der sich die Gemeinde befunden hat. Und Jesus sagt, hey, ich sehe diese Bedrängnis, die Armut, diese Schwierigkeiten, die Verfolgung. Und jetzt sagt er, du bist aber reich. Und reich bedeutet, übersetzt auch da, es bedeutet reichlich versorgt sein, im Überfluss haben. Was für ein Widerspruch, oder nicht? Stell dir vor, du bist, dein Haus ist abgebrannt, dein Bankkonto zeigt genau 0 Euro und du bist da komplett leer, hier Taschen sind auch, kann ich sogar zeigen, Taschen sind leer, hast gar nichts mehr und jetzt kommt jemand zu dir und sagt, yo, ich sehe das, dein Haus, ja, nur Schutt und Asche, schade, Bankkonto ist auch leer, du bist aber reich. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, ich würde sagen, nee, kannst dir angucken. Wie du siehst, Asche ist nicht gerade sehr viel wert. Das stimmt nicht. Das Ding ist nur, Jesus sagt, okay, hey, du, Gemeinde, du hast Probleme, das ist wahr. Ich sehe deine Bedrängnis, ich sehe deine Schwierigkeiten, ich sehe deine Armut. Du bist aber reich. Damit sagt er, hey, lenk deinen Fokus nicht auf das, was in diesem Moment geschieht, die Schwierigkeiten, die Verfolgung, die Probleme, sondern schau darauf, was ich dir sage. Und ich sage dir, Gemeinde, du bist aber reich. Und jetzt hat die Gemeinde die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Okay, entscheide ich mich als Gemeinde, den Fokus auf das zu lenken, auf diese ganzen Probleme, auf diese ganzen Schwierigkeiten, die wirklich da sind, die Realität sind. Oder lege ich meinen Fokus auf das, was Jesus uns sagt, was Jesus mir sagt? Wie sieht das bei uns aus? Wir gerade werden nicht verfolgt für das, was wir glauben. Wir können hier einen öffentlichen Gottesdienst machen. Wie gut ist das? Und trotzdem ist diese Zeit, die wir im Moment erleben, geprägt von Schwierigkeiten. Ja? Wir als Gemeinde haben, ich habe es gerade schon mal angesprochen, zwei krasse Jahre hinter uns, die nicht einfach waren. Wo es Streit gab, wo es Verletzungen gab, wo es Enttäuschungen gab. Jetzt haben wir Corona, was hier zu Maßnahmen führt, dass wir in diesem genialen Lobpreis nicht mitsingen dürfen. Jetzt sind es das. Wir haben diese ganzen Probleme. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht. Vielleicht hast du deinen Job verloren oder der ist gefährdet. Vielleicht sieht es finanziell bei dir gerade richtig schwierig aus. Du sagst, ich weiß nicht, wie ich die nächsten Wochen über die Runden kommen soll. Es ist gerade Monatsanfang und dafür, dass Monatsanfang ist, ist noch wenig Geld auf dem Konto, aber dafür viel Monat übrig. Oder du überlegst dir, hey, was wird aus meinen Kindern? Ja, die Bildung, die sie im Moment genießen, die ist nicht der Burner. Wie geht das alles weiter? Ich kann meine Freunde nicht treffen. Und ich glaube, ich bin überzeugt, Jesus möchte dir in dieser Situation, in der du gerade bist, sagen, okay, hey, ich sehe das. Ich sehe die Schwierigkeiten, die du im Moment zu Hause hast. Gemeinde, ich sehe eure Schwierigkeiten, die ihr im Moment habt, die ihr in den letzten zwei Jahren durchgemacht habt. Aber habt euren Fokus nicht auf den Schwierigkeiten. Habt deinen Fokus nicht auf deine Angst, sondern habe deinen Fokus auf dem, was ich dir sage. Habt deinen Fokus auf mir, auf Jesus. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig, worauf wir unseren Fokus legen? Weil immer das, worauf du deinen Fokus legst, das wird groß und das nimmt dich ein. Als ich das in der Predigtvorbereitung geschrieben habe, habe ich gesagt, Moment mal, Gott, das habe ich schon mal gepredigt, hier gerade sogar in dieser Gemeinde vor ein paar Wochen. Hat er gesagt, ja, ist nicht schlecht, wenn die das doppelt hören. Ich so, okay, dann predige ich halt das nochmal. Das, worauf du deinen Fokus legst, das wird groß. Lass uns mal einen Test machen. Schließt mal alle die Augen. Ihr zu Hause könnt das auch machen. Alle einmal die Augen schließen. Und jetzt nimmst du deine rechte Hand, also du nimmst sie einfach so vor dich und ballst sie einmal zur Faust. Kannst ruhig etwas kräftiger drücken. Okay. Jetzt könnt ihr eure Augen wieder aufmachen und eure Hand öffnen. Wie hat sich gerade dein linker Fuß angefühlt? Du wirst es vermutlich nicht wissen. Warum? Weil dein Fokus so auf deiner rechten Hand war. Und das ist das Entscheidende. Das, worauf du deinen Fokus legst, das kriegst du mit. Das, worauf du den Fokus nicht legst, das kriegst du vielleicht nur beiläufig mit. Oder vielleicht auch gar nicht. Und das ist das Entscheidende hier. Worauf legen wir unseren Fokus? Das, worauf wir unseren Fokus legen, das wird in unseren Augen groß. Und das Problem ist, dass das, was wir sehen, ganz oft im Gegensatz zu dem steht, was wir in der Bibel lesen, was Jesus uns sagt. Genauso wie hier dieser Gemeinde in Smyrna. Sie sieht ihre ganzen Schwierigkeiten und Jesus sagt, hey, du bist aber reich. Und ich will dir einfach mal ein paar Beispiele geben, wo die Bibel im krassen Gegensatz zu dem, was wir sehen oder was uns gesagt wird, was uns die Welt sagt, steht. Nur als Beispiel, in deiner Situation im Moment, vielleicht sagst du es dir selber, vielleicht sagen deine Umstände dir das, vielleicht sagen dir Freunde das, dass sie sagen, hey, du bist ganz schön am A. Du hast keine Hoffnung mehr. Was soll denn hier, wie soll denn das noch weitergehen? Während Gott dir sagt, Jeremia 29, Vers 11, ich gebe dir Hoffnung, ich gebe dir Zukunft. Vielleicht sagt dein Bankkonto dir gerade, hey, wir hatten es gerade schon mal, ist kein Geld mehr übrig, aber noch viel Monat, du hast kein Geld mehr, du bist finanziell knapp bei Kasse, das wird schwierig. Während Gottes Wort uns sagt, Psalm 23, hatten wir gerade eine Predigtreihe drüber, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder Religion sagt dir, hey, du musst Folgendes tun, das und das musst du leisten, das und das darfst du auf keinen Fall tun und so gut musst du sein, denn sonst liebt Gott dich nicht, sonst bist du nicht gut genug. Während die Bibel sagt, Römer 8, Vers 38 bis 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Meine Güte, was für eine Bibelstelle, was für eine Aussage. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fühle mich ganz oft anders. Ich denke, okay, ich muss jetzt so und so gut leisten, ich muss das und das machen, ich muss so und so oft jetzt Bibel lesen und dann schaffe ich es nicht und dann, oh. Weil wir unseren Fokus, weil ich in diesem Moment meinen Fokus auf den Umständen habe und nicht auf dem, was Gott mir sagt. Die Welt sagt, hey, was kannst du denn schon leisten, was kannst du denn schon bewegen? Du bist schwach, du kannst nichts Großartiges. Während Gottes Wort sagt, es ist so großartig, ich könnte darüber alleine 10 Stunden predigen, Epheser 1, Vers 19 bis 20, ihr sollt erkennen, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Gläubigen, arbeitet. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Meine Güte, was für eine Aussage! Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ganz oft da und denk so, ja, nee. Was, eine Kraft in mir? Irgendwie nicht. Ja, ich habe mal gebetet, Gott, bitte mach das. Das hat aber nicht funktioniert. So, und ich gucke auf meine Umstände und sag, hey, das klappt nicht und schieb die Bibel so beiseite. Ich mache es nicht bewusst, aber unterbewusst sage ich, das glaube ich nicht, was in der Bibel steht. Hey, und die Welt sagt vielleicht in diesem Moment, und vielleicht sind dir solche Gedanken auch schon gekommen, diese Gemeinde hier jetzt gerade ist am Ende. Die hatte diesen Streit, diese Diskussion, viele sind rausgegangen, viele haben sich zerstritten, Verletzungen, Probleme, Schwierigkeiten und jetzt kommt auch noch Corona dazu, ballert hier rein. Ja, Corona hat jetzt der Gemeinde noch den letzten Schuss gegeben. Während Jesus sagt, in Epheser 5, Vers 25 und 27, hey, ich liebe die Gemeinde. Ich liebe sie und ich habe mich selbst für sie hingegeben und ich reinige sie, damit sie einmal ohne Makel vor mir steht. Jesus sagt, hey, ich liebe diese Gemeinde. Ich liebe die FCG Oldenburg. Und es mag sein, dass da Schwierigkeiten sind. Ich sehe die Schwierigkeiten. Aber, und das ist so großartig, Jesus lösungsfokussiert und sagt, okay, hey, ich habe meinen Fokus auf der Antwort, hey, ich reinige sie. Ich werde diesen Weg mit ihnen durchgehen und letzten Endes wird sie einmal ohne Makel vor mir stehen. Mag sein, dass es noch nicht so ist, aber da bin ich dran und werde das zusammen mit ihnen tun. Und vielleicht hattest du schon mal genau solche Gedanken, ich weiß nicht, finanzielle Schwierigkeiten, das, was ich gerade durchgegangen bin, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht toll genug bist, was auch immer. Wie es wohl weitergeht. Und das ist okay, solche Gedanken zu haben. Das ist wirklich okay und das ist mehr als verständlich, auch gerade in der Zeit, die wir jetzt erleben. Das Ding ist nur, die Antwort liegt bei dir auf dem Nachttisch. Die Antwort liegt bei dir im Schrank. Ich weiß nicht, wo die liegt, deine Bibel. Oder liegt gerade bei dir unterm Stuhl, ich weiß es nicht. Das Ding ist nur, dir, da bringt sie dir überhaupt nichts, wenn du nicht deinen Fokus darauf legst. Und ich habe noch einen weiteren Test für euch. Du kannst herausfinden, worauf du deinen Fokus hast. Und zwar, du hast deinen Fokus immer auf dem, was hinter deinem Aber steht. Was meine ich damit? Ganz einfach. Nehmen wir mal das Beispiel Finanzen. Vielleicht sagst du, okay, hey, ich lese im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, er ist mein Versorger, mir wird nichts mangeln, aber ich sehe doch mein Bankkonto. Ich sehe doch, dass da nichts drauf ist. Dein Fokus ist immer auf dem, was hinter deinem Aber sitzt. In dem Moment hast du deinen Fokus auf dem, was dein Bankkonto dir sagt. Wenn du sagst, okay, hey, oh, okay, das sieht finanziell gerade Bankkonto ziemlich mau, das sieht nicht gut aus, aber Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, darauf stelle ich mich. Dann ist dein Fokus auf Gottes Wort. Und nochmal ganz wichtig, auch das habe ich schon letztes Mal hier gesagt, es geht nicht darum zu ignorieren, einfach naiv zu sein, nein, das gibt es alles nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum zu sagen, okay, hey, das sehe ich. Jesus sagt auch, ich sehe das. Das ist da. Das ist eine Realität. Aber ich weiß, das letzte Wort hat immer Gott. Und Gott hat immer eine Antwort auf jede Situation. Und letzten Endes haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden, hey, womit füllen wir unser Herz? Und worauf legen wir unseren Fokus? Setzen wir unseren Fokus auf diese negativen Nachrichten, die auch wir jeden Tag zu Genüge bekommen? Ja. In dem Radio hören wir die morgens schon auf dem Weg zur Arbeit, dann zwischendurch, wenn man mal am Handy ist, N24-App offen und scrollt da durch. In der Facebook-App kommen auch genug negative Nachrichten durch. Abends noch die Tagesschau dazu. Und wir haben die Möglichkeit, legen wir unseren Fokus auf die negativen Nachrichten oder legen wir unseren Fokus auf die gute Nachricht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss da nicht überlegen. Und ich möchte dich ermutigen, check einfach mal deinen Tagesablauf und check für dich mal, sind so viele Nachrichten, wie du dir jeden Tag reinziehst, wirklich nötig? Wenn du zum Schluss kommst, ja, dann ist okay, kein Problem. Aber dann behalte deinen Fokus bitte auf Jesus. Und wenn du zum Schluss kommst, nein, dann reduziere doch mal deine Nachrichten. Ich weiß nicht, vielleicht nur einmal abends die Tagesschau in 100 Sekunden oder sowas, dass du einmal so eine Zusammenfassung hast. Oder dass du dir einmal die Corona-Maßnahmen anschaust, damit du schaust, wann muss ich eigentlich heute Nacht nach Hause? Ich kann euch sagen, ich habe vor gut anderthalb Jahren, ein paar Wochen bevor Corona durch die Gegend geschossen ist, habe ich eine Entscheidung getroffen. Und ich habe gesagt, okay, ich werde meinen Fokus weg von den negativen Nachrichten lenken und ich werde mir kaum noch Nachrichten anschauen, weil ich merke, die bewirken in mir was Negatives und ich werde meinen Fokus hin auf Gottes Wort setzen. Ich habe meine Facebook-App gelöscht, ich habe meine N24-App gelöscht, habe nur mal, keine Ahnung, vielleicht einmal eine Radiodurchsage gehört oder sowas, damit ich einmal grob was mitbekommen habe, mehr nicht. Wisst ihr, das hat erstens dazu geführt, dass ich jeden Tag 2 Stunden mehr Zeit hatte. Und diese Zeit habe ich dann investiert und habe gesagt, gut, okay, den Fokus weg von diesen Nachrichten hin auf Gott. Und ich kann euch sagen, die Resultate waren großartig, sie waren genial. Auch darüber könnte ich jetzt wieder 10 Stunden erzählen. Ich nenne gleich noch 1-2 Beispiele. Aber das ist das Ding. Jesus sagte der Gemeinde in Smyrna, hey, habe deinen Fokus nicht auf den negativen Nachrichten, nicht auf den Problemen, nicht auf den Schwierigkeiten. Ich bin bei dir und ich gebe dir Kraft und mit mir wirst du überwinden. Lenk da deinen Fokus drauf. Also, erster Schritt, richte deinen Fokus weg vom Problem hin auf die Antwort. Lass uns weiterschauen im nächsten Vers, Vers 10a. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Du musst wissen, dieses fürchte dich nicht, das hat der eine oder andere vermutlich schon mal in der Bibel gelesen, das steht da ziemlich häufig drin. Dieses fürchte dich nicht ist im Aktiven geschrieben. Das heißt, es geht hier nicht darum, nicht dieses Gefühl der Furcht zu haben. Nein, darum geht es nicht. Sondern dieser Vers sagt aus, tu nicht das, wozu deine Furcht dich gerade motiviert. Es geht nicht ums Gefühl, sondern um die Handlung. Und ich will euch eine kurze Geschichte erzählen. Ihr kennt sie wahrscheinlich. Die hat vor gut 2000 Jahren stattgefunden. Sehr gut, 2000 Jahre inzwischen sogar. So 2026 Jahre ungefähr, 2027 Jahre. Da waren ein paar Engel, nein, knapp daneben, ein paar Hirten auf einer Wiese nachts. Es war stockfinster. Sie hatten vielleicht so ein kleines Feuer da am Glimm. Und mit einmal, bam, war es taghell. Und ein Riesentyp stand vor denen, der mindestens genauso hell war. Und was war das Erste, was dieser Typ den Hirten gesagt hat? Fürchte dich nicht, sehr gut. Fürchte dich nicht. Das war der Engel, der den Hirten eine gute Nachricht überbringen wollte. Und er hat den Hirten gesagt, hey, fürchtet euch nicht. Jetzt stell dir mal vor, die Hirten hätten nicht darauf gehört. Der Engel sagt, hey, tut nicht das, wozu eure Angst euch gerade motiviert. Ich meine, ich habe mir das mal vorgestellt. Ich vor gut 2000 Jahren, sowas wie eine Flutlichtanlage, kenne ich noch nicht. Und mit einmal, ich bin dann nachts auf einmal, bam, ist das taghell. Ich habe mir vorgestellt, das Erste, was ich wahrscheinlich tun würde, wäre wegrennen. Sagen, ah! So, jetzt stell dir mal vor, die Hirten hätten das gemacht. Bam, es ist auf einmal taghell. Der Riesentyp steht da und die Hirten, ah, renn weg. Der Hirte, fürchtet euch nicht. Und die Hirten, ah, renn weg. Er ruft vielleicht noch hinterher, ey, euch ist der Retter geboren. Sagt das weiter. Die Hirten hätten es nicht mitgekriegt, weil die weggerannt wären. Wie gut, dass sie es nicht sind. Warum? Das lesen wir in Lukas 2, Vers 17. Der Engel sagt nämlich, die bleiben da. Und der Engel sagt, hey, euch ist der Retter geboren, da in dem Stall, checkt das mal aus und so weiter. Und die Hirten tun das, sehen, das ist Realität und anschließend erzählen sie es überall weiter. Niemand hätte mitgekriegt, dass Jesus auf die Erde gekommen wäre, wenn die Hirten weggerannt wären. Und genau in diesem Vers, in Vers 10a, fürchte dich nicht, sagt Jesus der Gemeinde, sagt Jesus uns, hey, fürchtet euch nicht, handelt nicht so, wie eure Angst euch gerade motiviert. Und es steht hunderte Male in der Bibel. Warum? Warum ist es Gott so wichtig, warum ist es Jesus so wichtig, dass wir nicht gemäß unserer Angst handeln? Ich kann es dir sagen, weil ich sag dir, jedes Mal, wenn du Angst hast, ist das ein Resultat dessen, dass du deinen Fokus auf der Welt hast, den Fokus auf negativen Nachrichten. Und ich kann dir sagen, was passiert, wenn du deinen Fokus auf Jesus setzt, auf sein Wort. Aus seinem Wort kommt immer Mut, kommt immer Ermutigung, kommt immer Hoffnung. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du diese Situation, ich habe die schon ein paar Mal erlebt. Wir sagen, okay, wir setzen unseren Fokus auf die Bibel. Und dann ist vielleicht ein Sonntag der Prediger da und der predigt über Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Was für ein guter Vers. Wir sagen, jawohl, er kann da gegen uns sein, kein Problem. Das Lobpreisteam spielt vielleicht noch hier dieses Wasser wird Wein und dann, wenn unser Gott für uns ist, wer kann uns widerstehen? Wer hält uns jemals auf? Und bam, wir sind da, jawohl. Mit Gott an meiner Seite kann mir niemand widerstehen, niemand kann mich aufhalten. Wie gut ist das? Und nach dem Gottesdienst steigen wir unseren Wagen, den wir genau hier links auf dem Parkplatz geparkt haben, fahren rückwärts und knallen mit dem Heck gegen einen dieser Findlinge, die da bestimmt jemand hingesetzt hat, damit das irgendwann mal passiert. Und wir gucken uns den Schaden an und sagen, oh nein, ja toll, das halbe Heck weggerissen. Wie soll das jetzt, ich habe kein Geld, um den Schaden zu bezahlen. Wie soll ich denn jetzt zur Arbeit kommen? Wagen fährt nicht mehr. Ja super, wenn ich jetzt nicht zur Arbeit komme, wie soll ich das denn machen? Meine Kinder kann ich nicht mehr in die Schule fahren. Oh, wie wird das alles problematisch? Und auf einmal haben wir direkt unseren Fokus wieder auf den Problem, wieder auf den Schwierigkeiten, während wir ein paar Sekunden vorher noch gesagt haben, oh, keiner kann uns was. Und auch da habe ich vor einem guten Jahr die Entscheidung getroffen, okay, hey, ich habe schon gesagt, ich habe meinen Fokus nicht auf den Negativen, sondern auf dir, Gott. Egal was passiert, ich lege meinen Fokus auf dich. Und ich kann dir sagen, es hat dazu geführt, dass erstens das letzte Jahr das beste Jahr in meinem Leben bisher war. Wirklich, ohne Witz. Obwohl, Corona hat auch mich getroffen. Ja, das waren Schwierigkeiten und trotzdem war es das beste Jahr. Und wisst ihr, ich hatte im letzten Jahr kein einziges Mal Angst. Ein einziges Mal hatte ich Angst. Aber ansonsten, ich hatte so gut wie kein einziges Mal Angst. Nicht, weil ich ein krasser Typ bin, nicht, weil ich irgendwie heftig bin oder sowas. Nein, sondern weil ich meinen Fokus auf Gott hatte. Und wir lesen in der Bibel, dass Gott Liebe ist. Und in 1. Johannes 4, Vers 18 lesen wir, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und das habe ich letztes Jahr erlebt. Das ist großartig. Nur ein einziges Mal habe ich Gott aus dem Fokus verloren. Das ist mir dann nach ein paar Tagen aufgefallen. Ich habe gesagt, okay, hey, ich lege da meinen Fokus wieder auf dich drauf. Und auch das hat den letzten Rest Angst ausgetrieben. Es war großartig. Und dazu, ich glaube, das ist das, was Jesus uns als Gemeinde heute sagen möchte. Ich glaube, das ist das, was Jesus dir heute sagen möchte. Fürchte dich nicht. Handel nicht gemäß deiner Angst. Leg deinen Fokus auf das, was ich dir zusage. Nimm es ernst. Und das wird deine Furcht austreiben. Und hier noch ganz wichtig, jetzt hab keine Angst davor, Angst zu haben. Das wäre kontraproduktiv. Sei nicht so, dass du jetzt sagst, oh, okay, ich darf jetzt keine Angst mehr haben. Oh nein, da kommt eine schwierige Situation. Ich darf keine Angst haben. Nein, das wäre schlecht. Sondern geh es mit einer positiven Motivation an. Sag, okay, hey, ich sehe, das ist eine schwierige Situation und ich lenke meinen Fokus auf die Bibel. Gott, was sagst du mir denn? Jesus, was ist dein Wille jetzt für diese Situation? Während dein gesamtes Ich dir sagt, nee, du musst selber das in die Hand greifen. Du musst es selber tun. Handel, los, tu etwas. Und wenn du dann irgendwann scheiterst und sagst, ah, jetzt habe ich es doch getan, so what? Gehst mit einer positiven Motivation an. Wenn du einmal hinfällst, ja, okay, ist halt so. Gott hilft dir wieder aufzustehen, dann gehst es nochmal an. Dann schaffst du es beim nächsten Mal. Und wenn nicht, schaffst du es beim übernächsten Mal. Das ist das Gute. Gott hat dein Scheitern, Gott hat mein Scheitern mit eingeplant. Warum? Weil er noch keinen Menschen als Arbeiter hatte, der noch nie gescheitert ist. Das ist okay. Das ist überhaupt kein Problem. Also hab keine Angst. Vor der Angst, geh es mit einer positiven Motivation an. Also, erster Schritt, richte deinen Fokus weg vom Problem hin auf die Antwort. Zweitens, handel nicht gemäß deiner Angst. Schauen wir in den nächsten Vers, Vers 10b. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Okay, als erster Auftrag, wir sollen treu sein. Wie schaffen wir es denn, treu zu bleiben? Ganz einfach, indem wir das tun, was der erste Schritt ist. Wir behalten unseren Fokus auf Gott. Wir behalten unseren Fokus auf Jesus. Und behalten unseren Fokus auf dem, was er uns verspricht. Für die Zukunft, aber auch schon für jetzt. Weißt du, was Jesus dir für jetzt versprochen hat? Ich wusste das vor ein paar Jahren noch nicht, bis ich mich mal damit befasst habe. Das ist unglaublich und das ist so gut. Aber ich erlebe es erst, seitdem ich auch meinen Fokus drauf habe und sage, okay, hey, das nehme ich für mich an. Und dann steht weiter, okay, hey, sei getreu bis an den Tod. Die Folge davon wird sein, ich werde dir die Krone des Lebens geben. Und wir wissen, die Krone des Lebens, Smyrna, diese Stadt, war bekannt für ihre Athletikwettkämpfe. Und ganz am Ende hat der Sieger so einen Siegeskranz aufbekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass so gut wie alle aus dieser Stadt gerne mal dieser Sieger sein wollten. Da diesen Siegeskranz bekommen, diese Belohnung. Und Jesus nimmt dieses Beispiel direkt auf und sagt, hey, diesen Siegeskranz, den ihr euch so wünscht, den du dir wünscht, den kriegst du, den bekommst du. Behalte nur deinen Fokus auf mir. Und wie sieht dieser Siegespreis dann aus? Die Krone des Lebens ist letztendlich das ewige Leben mit Gott. Das ist der Siegeskranz, den wir später bekommen. Und lesen wir weiter in Vers 11. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Was ist der zweite Tod? Mit zweiten Tod ist hier letztendlich ewige Trennung von Gott gemeint. Wir alle werden irgendwann mal den physischen ersten Tod erleben, wo wir sterben. Und anschließend werden alle Menschen nochmal auferweckt werden. Und manche werden, wie wir es gerade gelesen haben, die Krone des Lebens bekommen, ewiges Leben zusammen mit Gott. Und manche werden den zweiten Tod erleben, was die ewige Trennung von Gott ist. Fazit, was ziehen wir jetzt hier raus? Erster Schritt, richte deinen Fokus weg vom Problem hin auf die Antwort. Und zweitens, handel nicht gemäß deiner Furcht, handel nicht gemäß deiner Angst. Was folgt daraus? Was erleben wir dadurch? Ich kann es dir sagen, erstmal, wenn du für dich das umsetzt, kann ich dir sagen, ich habe es in den letzten ein, zwei Jahren erlebt. Dein Leben wird sich radikal verändern. Warum? Weil erstens, du hast immer eine Hoffnung. Du hast immer etwas, du hast immer eine Antwort, auf die du dich stellen kannst, auf die du vertrauen kannst. Zweitens, du nimmst dem Feind seine Waffen. Wisst ihr, die einzige Waffe, die der Teufel noch hat, sind Lügen, die er uns erzählt. Genau die, die wir gehört haben. Ja, Moment mal, du glaubst, dass Gott dein Versorger ist? Nee. Guck doch auf dein Bankkonto, da ist nichts. Du glaubst, du hast noch Hoffnung? Nee, guck dir die Situation da an, wo ist denn da noch Hoffnung? Du glaubst, Jesus ist bei dir. Du fühlst dich doch gerade einsam, oder nicht? Der Teufel versucht immer wieder, unseren Fokus hin auf diese Probleme zu legen und dann uns Lügen reinzureden, damit wir sie glauben und damit genau den Fokus verlieren. Aber wenn wir uns entscheiden, okay, wir lassen unseren Fokus, wir lenken unseren Fokus auf die Antwort, dann nehmen wir damit dem Feind seine Waffe. Und ich kann dir sagen, du wirst erleben, wie Gott wirkt. Ich war in ein paar Situationen, wo ich gesagt habe, okay, Gott, dein Wort sagt das, aber mein Mensch, mein Verstand, wo ich sage, hey, das macht nicht wirklich Sinn, Gott, was du da geschrieben hast. Ich war in einer problematischen Situation. Das war das eine Mal, wo ich im letzten Jahr Angst hatte. Und habe gesagt, hey, wie soll denn das gelöst werden? Wäre schön, wenn du da in deinem Wort jetzt schreibst, ja, hier, mach so und so, das steht aber da nicht drin. Und dann hat er mir so gezeigt, 1. Petrus 5, Vers 7, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich gesagt habe, boah, hättest du nicht sagen können, mach das und das und das und nicht, mach das nicht. Da habe ich gesagt, gut, okay, Gott. Eigentlich, mein Verstand sagt mir gerade, hey, du musst was tun, du musst das Problem angehen, du musst es lösen. Und ich habe gesagt, okay, Gott, du sagst in deinem Wort, ich soll meine Sorgen auf dich werfen und du sorgst dich drum. Das heißt, ich werde das jetzt tun. Meine Sorgen werfe ich auf dich. Habe ich ein paar Tage für gebraucht. Und ich vertraue darauf, dass du dafür sorgst. Ich mache nichts, außer du sagst, ich soll was tun. Und nach so einem halben Jahr war ich mit einem Kumpel spazieren und habe gesagt, hey, dieses Problem ist richtig genial gelöst worden. Und in dem Moment kam Gott so vorbei, also in meinem Kopf, nicht physisch, das wäre cool gewesen, aber in meinem Kopf und sagte so, ja, hey, fällt dir was auf? Ich so, ja, stimmt, das Problem ist gelöst. Warum eigentlich? Gott hat gesagt, hey, weil du mir einfach vertraut hast. Und weil du es zugelassen hast, dass ich in dieser Situation wirke, weil du sie nicht an dich gerissen hast. Das war großartig. Und weißt du, was du noch erleben wirst? Du wirst erleben, dass diese Aussagen aus der Bibel zutreffen, dass das wahr ist, dass es wirklich Gottes Wort ist, nicht irgendwas. Und du wirst anfangen, ein Licht für dein Umfeld zu sein. Du wirst anfangen, eine Hoffnung für Leute zu sein, die merken, okay, hey, der hat die gleichen Schwierigkeiten wie ich. Aber der hat eine Antwort darauf. Woher hat er denn diese Antwort? Was gibt ihm diese Ruhe? Was nimmt ihm diese Angst? Oder ihr? Was, wenn wir das als Gemeinde umsetzen, diese beiden Schritten, und so einen Fokus weg von den Schwierigkeiten hin auf die Antwort setzen? Und nicht gemäß unserer Angst handeln. Ich kann dir sagen, erstens, was wir damit tun, ganz praktisch, wir lassen es zu, dass Jesus diese Gemeinde hier leitet. Und ich kann dir sagen, was Jesus' Ziel für unsere Gemeinde ist. Wenn er sagt, okay, wenn ihr mich die Gemeinde leiten lasst, mein Ziel ist es für diese Gemeinde, ein Licht zu sein. Für die, die gerade jetzt Schwierigkeiten haben. Ein Licht zu sein für Oldenburg, ein Licht zu sein für einsame Menschen. Ich habe es hier auf meinem T-Shirt stehen. Kirche ist nicht ein Museum für gute Menschen, sondern es ist ein Krankenhaus für die Gebrochenen. Jesus' Ziel für diese Gemeinde hier ist, dass wir ein Licht sind für die Gebrochenen, dass wir ein Licht sind für die Menschen, die Jesus brauchen. Welche Menschen brauchen Jesus? Alle. Dass das hier ein Ort ist, wo jeder hinkommen kann, wo sich jeder willkommen fühlt, wo jeder Familie findet. Und ich glaube, da hat Jesus so ein Herz für uns und sagt, hey, da möchte ich die Gemeinde hinführen. Das soll die Gemeinde sein. Und er sagt aber, hey, dazu brauche ich eure Mithilfe, weil ihr seid Gemeinde. Ihr seid mein Leib. Ihr seid meine Braut. Und sagt, okay, hey, ich sage dir, Gemeinde, erstens, das, was Simon letztes Mal gesagt hat, habt euren Fokus auf der Liebe. Auf der Liebe. Lasst mich euch lieben. Empfangt diese Liebe und dann sprudelt davon über und gebt sie euren Mitmenschen weiter. Und zweitens, heute, habt deinen Fokus nicht auf den Problemen. Habt deinen Fokus nicht auf den Schwierigkeiten. Sie sind da. Ich sehe sie auch. Aber habt deinen Fokus auf der Antwort. Und das bin ich. Das ist mein Wort. Und ich kann dir sagen, wenn wir uns auf Jesus ausrichten, das hat Kraft. Warum? Weil da Kraft im Namen von Jesus ist. Genau das werden wir gleich hier auch singen. Und deswegen möchte ich dich einfach zum Abschluss nochmal ermutigen. Für dich in deinem privaten Leben, für diese Gemeinde hier, für dein Leben hier in dieser Gemeinde, Nimm deinen Fokus weg vom Problem, hin auf die Antwort. Und fürchte dich nicht.